ist natürlich klar, dass am Ende die VerbraucherInnen sich die Frage stellen, was lohnt sich mehr, die Reparatur oder der Neukauf? Und diese Frage darf sich zukünftig nicht mehr stellen. Also das ist auch Teil dieser EU-Textilstrategie, dass die Hersteller zukünftig für die Entsorgung der Textilien einen bestimmten Betrag abgeben müssen. Das heißt, je nachhaltiger das Produkt ist oder desto besser man das wieder in den Kreislauf zurückführen kann, desto weniger Abgaben müssen die Hersteller dann leisten.
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. Wie gehabt erzählen wir euch hier die Geschichten hinter der Normung mit echten Dinis, kriegt ihr Einblicke in echte Normungswelt. Ihr hört die Folge vom Juli 2024, Normung morgen. Und ich habe mir als Gästin heute meine liebe Kollegin Dominik eingeladen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, dass ich da sein darf.
Du leitest zwei ganz spannende Gremien oder Projekte, die auf die Normungsroadmap Circular Economy aufbauen. Nochmal kurz als Recap. Wir hatten in der Folge vom Oktober 23 von Alexandra Engelt uns Circular Economy erzählen lassen mit der Normungsroadmap und dass diese Normungsroadmap jetzt an die Normausschüsse weitergegeben wird, in der Hoffnung, dass dort natürlich dann entsprechende Normungsaufträge draus ableiten. Und da bist du an der Stelle, wo die Normausschüsse sitzen und da jetzt anfangen zu normen, richtig?
Richtig. Ich bin Projektmanagerin, zum einen im Bereich Normung und Standardisierung in zwei Normausschüssen, einmal im DIN-Normausschuss Holzwirtschaft und Möbel und im DIN-Normausschuss Textil und Textilmaschinen, und bin aber zusätzlich auch noch Teil des Teams von Alexandra Engelt, also vom Team Circular Economy im Bereich strategische Themenentwicklung. Und betreue eben auch die zuständigen nationalen Spiegelgremien zu den Themen zirkuläre Möbel und auch zirkuläre Textilien. Und ein Schwerpunktthema der Normungsroadmap Circular Economy, die du ja eben schon erwähnt hast, ist das Thema Textilien.
Das ist ja ein Thema, was wirklich alle angeht. Wir alle haben Klamotten an und wir kennen ja alle die Berichte von Klamottenbergen, sei es, dass es irgendwelche Secondhand-Klamotten gibt, die in riesigen Margen nach Afrika verschippert werden und die dortige Textilindustrie kaputt machen, oder neue Klamotten, die nicht verkauft wurden, die irgendwie in der chilenische Wüste Berge bilden und dort die Umwelt verschmutzen. Das heißt, dieses Thema Textilien muss man wirklich in den Griff kriegen. Und da sitzt ihr gerade dran.
Genau. Dieses Thema, was du geschildert hast rund um die Textilberge, das sehen nicht nur wir aus der Normung und Standardisierung als Problem oder unsere Stakeholder, sondern das ist auch schon längst auf EU-Ebene angekommen. Im März 2022 wurde zum Beispiel die EU-Textilstrategie für nachhaltig und kreislauffähige Textilien veröffentlicht, die eben auch genau das zum Ziel hat, eben die Bekämpfung von Textilabfällen und die Förderung, vor allem, dass Textilien immer wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden, sei es jetzt durch Reparatur oder eben auch durch neue Geschäftsmodelle rund um das Thema Reuse, Textilleasing, aber auch den Secondhand-Markt zu fördern und gleichzeitig auch die Recyclingquote der Textilien zu steigern, indem es beispielsweise ab Anfang 2025 eine Getrenntsammlungspflicht von Textilien in Deutschland gibt. Das heißt, die Entsorger sind auch jetzt verpflichtet, entsprechende Infrastrukturen aufzubauen, sofern es die noch nicht gibt. Also in der Kommune beispielsweise wird es dann auch in der Regel ein System sein zwischen bereits bestehenden privaten Sammlern oder karitativen Sammlern und den kommunalen Sammlern, wie beispielsweise BSR in Berlin und so weiter.
Das heißt, ich habe dann irgendwann in unserem Hof neben der Papiermülltonne und der grünen Tonne und dem Restmüll auch noch eine Klamottenmülltonne.
Das könnte sein, aber wie gesagt, es werden auch weiterhin diese Altsammelcontainer bestehen bleiben in der Regel. Und es kommt natürlich dann ganz auf die Kommune drauf an. Das sieht man ja jetzt schon. Innerhalb von Berlin gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt zum einen die Altglas-Sammelcontainer, die öffentlich auf der Straße aufgestellt sind. Und manche Häuser haben aber auch ihre eigenen Tonnen dafür.
Das heißt, bei Glas haben wir das System schon und das wird jetzt demnächst auch bei Textilien ausgerollt.
Ja.
Spannend, wusste ich noch gar nicht. Sag mal, so Klamotten wegschmeißen, Klamotten kaufen, ist ja ein sehr privater Vorgang. Wie kann denn da die Normung unterstützen, dass man eine Recyclingfähigkeit und eine Wiedernutzung von Textilien fördert?
Zum einen, indem man beispielsweise die Art und Weise, wie die Container auszusehen haben, die Sicherheit der Container, aber auch wie die Container von außen gekennzeichnet sein sollen, damit für alle klar ist, was darf ich dort reinwerfen und was nicht. Ja, das Ganze wird im DIN-Normenausschuss Kommunale Technik besprochen.
Wahnsinn. Und gibt es in der Normung auch Bestrebungen, was jetzt zum Beispiel Produktreinheit, Materialreinheit betrifft oder sowas wie Langlebigkeit? Sind das Themen, die da auch irgendwie mit reinspielen?
Mhm. Also in Bezug auf Produktreinheit, oder das ist auch sehr wichtig für das Thema Recyclingfähigkeit, denn man möchte ja auch verhindern, dass, wenn man die Produkte oder die Rohstoffe zurück in den Kreislauf führt, dass da Unreinheiten oder möglicherweise Schadstoffe eingetragen werden. Und da sind natürlich Prüfverfahren, die im DIN-Normausschuss Materialprüfung erarbeitet werden, essentiell, um eben genau diese Prüfungen durchführen zu können. Darüber hinaus ist das Thema Recyclinganteil und Prüfverfahren in diesem Zusammenhang sehr wichtig, da man ja auch zumindest als Endverbraucher daran interessiert ist, zu erfahren, wie hoch ist der Recyclinganteil in Prozent in der Bekleidung, die ich jetzt gerade kaufe.
Mhm. Dann steht dann nicht mehr drauf, ich bin 3 PET-Flaschen, sondern die 3 PET-Flaschen, aus denen ich gemacht wurde, sind die 100% von mir oder sind die nur 10% von mir?
Genau, also du sprichst auch schon mal ein sehr interessantes Thema an, nämlich das Recycling von PET-Flaschen zu Textilien, was ja in den vergangenen Jahren sehr beliebt war oder auch sehr vermarktet wurde. Das Ziel der Circular Economy ist aber eigentlich, ein Closed-Loop-Recycling zu schaffen. Das heißt, Textil zu Textil-Recycling und die PET-Flaschen wieder zu PET-Flaschen.
Und das ist deswegen wichtig, weil alles andere ist streng genommen gar kein Zirkel. Mhm. Alles andere ist nämlich so ein sogenanntes Downcycling. Wenn ich aus einer PET-Flasche, also aus einem 3D-Gebilde, in dem ich Wasser abfüllen kann oder andere Dinge, ein 2D-Gebilde, nämlich einen Faden mache, aus dem ich dann wieder einen Stoff weben kann oder ein Vlies, dann habe ich das Material downgecycelt, weil ich es um eine Dimension verringert habe und in der Funktionalität quasi herabgesetzt habe. Und das wird dann am Schluss nicht wieder eine PET-Flasche werden können.
Mhm.
Das ist nämlich so ein Trick, den habe ich auch gelernt in meinem vielen Austausch mit Cradle to Cradle, dass man da wirklich sehr vorsichtig sein muss. Und Downcycling ist zwar immer noch besser als ein direktes Wegschmeißen, aber streng genommen ist das noch kein Zirkel. Also ich lande dann trotzdem früher oder später im Müll.
Ja, und es klingt trotzdem für die EndverbraucherInnen total interessant. Oh toll, da wird aus PET, aus Plastikflaschen, die sonst irgendwo rumliegen, wird was Neues erschaffen. Aber dass das nicht das Optimum darstellt, das muss allen bewusst werden.
Das glaube ich sofort. Du hast gerade Prüfverfahren erwähnt und dass die im Normausschuss Materialprüfung erstellt werden. Du bist im Normausschuss Textil in dem Zusammenhang. Das heißt, es gibt schon Prüfverfahren und ihr könnt jetzt in eurer neuen Norm darauf verweisen und sagen, schau mal lieber Anwender, guck mal in der Norm XY, die gibt's längst, da gibt's ein Prüfverfahren und das ziehst du bitte für diese Norm zu Rate, richtig?
Genau, richtig. Also wir haben aktuell 3 Normungsvorhaben im Bereich Zirkularität von Textilien. Das sind einmal Mindestanforderungen an Bekleidung, an Arbeitskleidung und kurz gesagt an Heimtextilien. Und der Plan ist jetzt, spezielle Anforderungen zu erarbeiten, denn wie du schon sagst, die Prüfverfahren gibt es in der Regel, die für bestimmte Eigenschaften der Textilien herangezogen werden, wie beispielsweise Reißfestigkeit oder Scheuerbeständigkeit, die natürlich dabei helfen können, eine gewisse Aussage auch in Bezug auf die Langlebigkeit oder die Pflegeeigenschaften von Textilien treffen zu können. Aber ein großes Thema rund um Circular Economy ist das Thema Langlebigkeit. Und da ist es vor allem wichtig, wie bereits geschehen, die einzelnen Produkte auch in Produktkategorien einzuteilen, wie Bekleidung, Arbeitskleidung, Heimtextilien und so weiter, um den speziellen Anforderungen je nach Nutzungsszenario gerecht zu werden.
Ein ganz kleiner Ausflug nochmal zu den Materialprüfungen. So kommt das nämlich zustande, dass in manchen Normen vorne im Kapitel 2, im Abschnitt 2 steht, folgende Normen müssen bitte herangezogen werden, wenn ihr euch diese Normen anschaut. Und das ist nicht irgendwie total doof und nervig, sondern das ist Absicht, nämlich wenn es die entsprechenden Verfahren schon irgendwo gibt, nutzt man die natürlich mit. Das ist quasi eine Mehrfachnutzung von ein und derselben Prüfidee für verschiedene Anwendungen. Und wir drucken das nicht in der aktuell vorliegenden Norm alles nochmal ab. Zum einen, damit die vorliegende Norm nicht irgendwie völlig aus allen Nähten platzt. Und zum anderen, falls sich das entsprechende Prüfverfahren aktualisiert, irgendwie erneuert wird, es neue Methoden gibt und die entsprechende Prüfnorm aktualisiert wird, dann reicht es, wenn man die Prüfnorm aktualisiert und wir müssen nicht in sämtlichen Normen, in denen die vielleicht abgedruckt ist, den Text ändern, sondern es reicht in den normativen Verweisungen, diese Änderung hinzukriegen. Das ist ein kleiner Exkurs, warum da manchmal eine ganz lange Liste vorne drin steht. Das soll so, das ist gut so. Und jetzt zurück zur Langlebigkeit. Wie misst man denn Langlebigkeit? Also du hast schon gesagt, der erste Schritt ist die Unterscheidung, wofür benutze ich die Textilien? Mache ich das irgendwie privat? Habe ich meine private Kochschürze, mit der ich nur nett aussehen möchte? Oder bin ich eine Küchenchefin und habe die täglich an und stehe 5 Stunden lang zwischen brutzelnden Töpfen? Das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied, oder?
Genau. Und genau das ist aktuell auch die Herausforderung in der Normung zu definieren, okay, was verstehen wir eigentlich unter Langlebigkeit? Im Bereich Circular Economy ist damit gemeint, eben das Produkt möglichst lange im Kreislauf halten zu können und vor allem auch, dass der Endverbraucher daran möglichst lange Freude hat. Zum einen, dass es generell lange tragbar ist, aber dass es dann möglicherweise auch einfach zu reparieren ist und noch besser häufiger im Kreislauf geführt werden kann, dadurch, dass es vielleicht mehrmals den Träger, die Trägerin wechselt.
Mhm.
In Zusammenhang mit Leasing-Konzepten oder auch Secondhand.
Klamotten as a Service.
Genau.
Eine coole Idee. Stimmt, bei manchen extravaganten Dingen gibt's das, ne? So Designerkleider für eine Gala oder teilweise auch Brautkleider kann man ja teilweise auch leihen.
Ja. Gerade so kostenintensive Sachen, die man wirklich nur für einen Anlass braucht, da lohnt sich das absolut. Da ist das auch schon etabliert. Und wer absoluter Vorreiter in diesen Geschäftsmodellen ist, ist der Bereich der Arbeitsbekleidung. Sowohl beispielsweise in der Hotellerie, aber auch was die Arbeitskleidung im Krankenhaus angeht.
Ah, das heißt, die kriegen quasi vom Krankenhaus ihre Kittel gestellt. Und dann, wenn die Person wechselt in ein anderes Krankenhaus, bleibt aber der Kittel in dem Krankenhaus und die neue Person kriegt den Kittel.
Genau, also das Krankenhaus selbst hat in der Regel einen Vertrag mit einer großen Industriewäscherei, die wiederum auch diese Kleidung stellt und das Ganze auch, wie du schon gesagt hast, als Arbeitskleidung as a Service anbietet und natürlich alleine aus wirtschaftlichen Gründen meist deutlich nachhaltiger ist, auch was den Wäschepflegeprozess angeht, als wenn jetzt jeder Mitarbeitende die Arbeitskleidung selbst zu Hause waschen würde.
Mhm, das stimmt auch so, genau, diese ganzen Kriterien, die ja dann auch erfüllt sein müssen, gerade im Krankenhausbereich.
Genau, also das hilft zum einen, das zu überwachen, die Hygiene sicherzustellen, aber auch dann defekte Kleidung auszusortieren, zu reparieren. Und manchmal kann man das tatsächlich auch den einzelnen Personen dann direkt wieder zuordnen, sodass du immer wieder das gleiche Bekleidungsstück bekommst.
Jetzt hast du gesagt, von der Zirkularität ist Langlebigkeit nur ein Aspekt. Welche anderen Aspekte gibt es bei der Zirkularität? Reparierbarkeit, mhm. Genau. Und was gibt es da noch drüber hinaus für Aspekte?
Ein Aspekt ist vor allem die Frage von Rethink oder Reviews, also eher so die Sache neu zu denken oder auch Produkte vielleicht zu verweigern oder mir die Frage zu stellen, brauche ich das wirklich?
Mhm.
Das ist natürlich jetzt so ein klassischer Bereich, wo wir als Normung nicht direkt eingreifen können oder besser gesagt
Einfluss nehmen können.
Einfluss nehmen können, genau, sondern das muss in der Gesellschaft passieren, im Umdenken, in der Bildung vielleicht auch. Jeder Einzelne, der da eine Verkaufsentscheidung treffen muss, ein großes Thema ist ja hier auch das Thema Fast Fashion,
mhm.
Was ja auch immer wieder in den Medien Thema ist, was auch mit deinem Eingangsstatement zusammenhängt, mit den Textilbergen und so weiter.
Ich habe im Zusammenhang mit diesem Fast Fashion mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das im Normungszusammenhang war oder im Cradle-to-Cradle-Zusammenhang, da ging es darum, dass irgendwo die Vorschrift für Waschbarkeit festgelegt war und es hieß, eine Jeans muss mindestens 20 oder 30 Waschgänge können. Wo man so sagt, Das ist ja, wenn ich das umrechne, ich trage die Jeans eine ganze Woche, wasche sie einmal, dann habe ich die nach 30 Wochen aufgetragen. Das ist ja ein halbes Jahr. Das ist ja überhaupt nichts für eine Jeans. Eine Jeans kann ja eigentlich theoretisch gerne mal 20 Jahre halten. Also je nachdem, wie intensiv ich damit Fahrrad fahre, dann geht's natürlich früher am Hintern kaputt. Aber ist sowas auch mit auf eurem Tisch?
Ja, auf jeden Fall. Also was du gerade geschildert hast, war vielleicht Teil oder ist gegebenenfalls noch Teil einer Prüfnorm. Denn was ganz interessant ist, die Wäschepflege oder die Pflegekennzeichnung, die man so kennt aus diesen Wäschepflegeetiketten, die in der Kleidung eingenäht sind, ist nicht verpflichtend.
Ach.
Sondern es gibt nur über die Textilkennzeichnungsverordnung die Verpflichtung, dass man angeben muss, prozentual absteigend, was ist in der Kleidung enthalten. Also beispielsweise Baumwolle, Seide und so weiter.
Mhm. Und das andere ist nur nice to have. Und wenn der Hersteller irgendwas anderes reinschreibt, dann kann er das auch machen.
Genau, also man kann es theoretisch auch weglassen. Es hat sich aber durchgesetzt, dass man es tatsächlich auch einsetzt. Aber das war auch ein Teil, was bei dem Stakeholder-Prozess der Erarbeitung der Normungsroadmap in der AG Textilien entstanden ist, war auch ein Bedarf zu sagen, okay, die Stakeholder, die daran beteiligt waren, wünschen sich eine verpflichtende Textilpflegekennzeichnung.
Mhm.
Weil das natürlich auch eine Möglichkeit ist, das Textil länger zu erhalten.
Mhm. Wie ist denn der Punkt mit der biologischen Abbaubarkeit? Man hört ja auch immer wieder, dass man aus Funktionskleidung, die aus irgendwelchen Kunstfasern besteht, bei jedem Waschgang so und so viel Mikroplastik auswäscht, was dann ja über das Abwasser sofort in den Flüssen und Meeren landet und dann in den Fischmägen und dann landen die Fische verhungert, weil der Magen ist voll, aber das ist nicht nahrhaft irgendwie tot am Strand. Ist biologische Abbaubarkeit ein Thema bei euch?
Ja, biologische Abbaubarkeit ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ist aber noch teilweise am Anfang, was die Projekte angeht, aber hängt ganz stark auch mit dem Thema Mikroplastik zusammen, aber auch genereller Fasereintrag von Textilien in die Gewässer. Denn man darf nicht vergessen, Baumwollkleidung verliert ja auch Fasern. Das ist dann zwar kein Mikroplastik, aber im Nutzungsprozess oder auch im Wäschepflegeprozess, es gibt Menschen, die verwenden Weichspüler, Wäscheparfüm. Das bleibt natürlich auch alles in der Kleidung. Und dementsprechend auch an den Fasern hängen und das kommt dann auch in unsere Gewässer.
Ui, dann heißt die Zirkularität von Klamotten umfasst noch sehr viel mehr als die Textilien an sich.
Mhm.
Das ist ja richtig spannend. Wie sieht es denn mit dem anderen Thema aus? Du hast gesagt, du bist auch bei den Möbeln dabei, zirkuläre Möbel. Da stelle ich mir jetzt im Moment den Schrank vor, der nach dem dritten Umzug nicht mehr ganz so stabil ist wie am Anfang. Ich spreche aus Erfahrung.
Ja, genau. Also da haben wir 2021 einen Arbeitsausschuss gegründet zum Thema Zirkularität von Möbeln, weil Möbel sind auch eine der Produktgruppen, die unter der neuen Ökodesign-Verordnung priorisiert werden und auch im Circular Economy Action Plan der EU genannt wurden. Im Mai diesen Jahres wurde die DIN EN 1709/2 veröffentlicht, die erste Norm aus der Reihe rund um das Thema Circular Economy und Möbel. Diese Norm enthält eine Bewertungsmethode für die Demontier- und Remontierbarkeit von Teilen an Möbeln. Also einfach gesagt, wie gut lassen sich bestimmte Teile an Möbeln abschrauben und wieder ranschrauben. Also alles rund um die Themen Reparierfähigkeit zum Beispiel, Austauschbarkeit, wie gut kann ich das Möbel reparieren am Ende. Und eben diese Norm bildet dann auch eine Grundlage für alle weiteren Themen rund um das Thema Circular Economy, weil am Ende auch in anderen Bereichen wie Wiederaufbereitung oder auch dann nicht nur repariert vom Laien, sondern auch tatsächlich das Thema Remanufacturing ist ja auch ein großes Thema, wo direkt von dem Unternehmen aus bereits gebrauchten Ersatzteilen und teilweise neuen Teilen ein neues Möbelstück zusammengebaut wird.
Das stelle ich mir cool vor. Da kommen bestimmt so richtig schöne kreative Künstlerteile bei raus, wenn man so verschiedene Einzelteile geschickt miteinander kombiniert. Du hast zwei europäische Dokumente genannt. Magst du die noch mal kurz ein bisschen erläutern?
Mhm. Ja, das eine ist der Circular Economy Action Plan, der in Zusammenhang mit dem Green Deal der EU veröffentlicht wurde. Der Circular Economy Action Plan ist mehr so eine Art Aktionsplan, der die Vorhaben der EU im Zusammenhang mit der Circular Economy beschreibt. Dort werden eben bestimmte Endprodukte genannt, wie zum Beispiel Textilien oder Möbel, um die man sich jetzt zukünftig besonders kümmern will. Und was ich noch genannt habe, ist die neue Ökodesign-Verordnung, kurz die ESPR, steht für Ecodesign for Sustainable Product Regulation. Und die soll zukünftig die Ökodesign-Richtlinie ersetzen, die sich bisher nur um energieverbrauchsrelevante Produkte gedreht hat. Und jetzt sind fast alle Endprodukte abgedeckt von der neuen Ökodesign-Verordnung. Ausgenommen sind zum Beispiel Produktgruppen wie Bauprodukte, die bereits über andere Gesetze geregelt sind.
Mhm. Auch dort gibt es keine Doppelregulierung, so wie es bei uns auch keine Doppelnormung gibt.
Genau.
Das heißt, in dem Bereich greift die technische Regelsetzung und die gesellschaftliche Regelsetzung intensiv ineinander. Und wie das aussieht und warum das so ist, das hat Katja Krüger in der Folge vom März 2024 sehr schön erklärt, als es um die EU-Normung, die harmonisierte Normung, die mandatierte Normung geht. Das ist bei euch bestimmt ähnlich. Ihr habt bestimmt auch so ein paar Normungsmandate, oder?
Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema jetzt im Zusammenhang mit der neuen Ökodesign-Verordnung. Ein Beispiel, was ich schon nennen kann, ist der Normungsauftrag für einzelne Dokumente zum Thema digitaler Produktpass.
Mhm.
Da wurde von denen jetzt im letzten Jahr ein Gemeinschaftsarbeitsausschuss zusammen mit der DKE gegründet. Die DKE ist ja das Elektrotechnik-Pendant zu DIN. Und auch ein Cenelec Joint TC Nummer 24, wen es interessiert, auch zum Thema digitaler Produktpass. Und von diesem Joint TC, also dem gemeinsamen technischen Komitee zwischen Cenelec ist das Elektrotechnik-Pendant zu CEN, also europäische Ebene. Das Sekretariat wird von DIN geführt.
Ich habe schon mit Benjamin gesprochen. Wir werden demnächst auch eine Folge zum digitalen Produktpass aufnehmen. Danke für die Anregung.
Sehr gut, das freut mich. Genau, und deshalb will ich da gar nicht so sehr drauf eingehen, aber der digitale Produktpass ist natürlich auch ein interessantes Thema für den Bereich Textilien und Möbel. Und was unsere Stakeholder vor allem interessiert aktuell, ist das Thema, welche Informationen muss ich denn eigentlich jetzt dann zukünftig für meine Produkte, die ich auf den Markt bringe, auf dem Produktpass hinterlegen? Und diese Antwort können wir tatsächlich noch gar nicht geben, denn die aktuellen Normungsaufträge beschreiben nur Dokumente zum Thema Interoperabilität, zum System, zur Architektur, also eher zur der Frage, wie soll das Ganze vonstatten gehen, aber nicht, was soll auf den Produktpass. Das wird zukünftig geregelt unter der Ökodesign-Verordnung über delegierte Rechtsakte zu den einzelnen Produktgruppen. Es wird teilweise auch horizontale Anforderungen geben für ähnliche Produktgruppen, damit das Ganze auch schneller geht. Aber aktuell ist es so, dass die ESPR, also die Ökodesign-Verordnung, eher allgemein formuliert wird und die tatsächlichen Anforderungen an die Produkte selbst, wie Textilien und Möbel, oder die Frage, welche Informationen müssen jeweils auf dem digitalen Produktpass hinterlegt werden, wird eben zu einem späteren Zeitpunkt über die delegierten Rechtsakte festgelegt.
Das stelle ich mir nach sehr spannende Diskussionen vor, dass man die Materialien dort hinterlegt, dass man hinterher auch weiß, was man hier vor sich hat. Das ist ja sehr naheliegend, aber was da sonst noch drumherum sein könnte, was aus Sicht von Wiedernutzbarkeit wichtig ist, was man sich vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellt, weil man da noch nie Gedanken dran verschwendet hat, das wird ja dann echt richtig, richtig spannend bei euch.
Ja, absolut. Auch von der Seite her, wie gestaltet man das, dass vielleicht auch die EndverbraucherInnen da an die entsprechenden Informationen herankommen.
Und wie sagt man ihnen, was man damit macht?
Genau, also in Bezug auf Reparatur oder wo kann ich das Kleidungsstück, das Möbelstück abgeben? Gegebenenfalls wäre ja auch sowas denkbar, dass ein Unternehmen mit bestimmten Werkstätten, Reparaturdienstleistungen kooperiert. Das sind alles neue Geschäftsmodelle oder auch das Ziel eben, diese Art von Handwerk wie Reparaturdienstleistungen, Änderungsschneidereien wieder zu fördern.
Ja, das muss man wahrscheinlich schon intensiv fördern, wenn man das wieder zum Laufen kriegen möchte, weil das ist ja dann auch immer eine Preisfrage. Also als Endverbraucherin muss ich sagen, also das umgeschneiderte Lieblingskleid, was als Kleid leider nicht mehr geht, weil der Stoff die ein oder andere Durchsichtigkeit aufweist, ist aber dann halt einfach echt nicht mehr bezahlbar.
Genau. Und da ist natürlich klar, dass am Ende die VerbraucherInnen sich die Frage stellen, was lohnt sich mehr, die Reparatur oder der Neukauf? Und diese Frage darf sich zukünftig nicht mehr stellen. Also das ist auch Teil dieser EU-Textilstrategie, das wieder attraktiver zu machen. Es sind verschiedene Möglichkeiten in der Diskussion durch steuerliche Vergünstigungen oder eben das Ganze auch durch die zukünftig kommende erweiterte Herstellerverantwortung auch für Textilien. Das ist auch ein Thema, eben, dass die Hersteller zukünftig für die Entsorgung der Textilien einen bestimmten Betrag abgeben müssen. Das heißt, je nachhaltiger das Produkt ist oder desto besser man das wieder in den Kreislauf zurückführen kann, desto weniger Abgaben müssen die Hersteller dann leisten. Also das gibt es heute bereits ähnlich für Verpackungen und das soll jetzt eben auch für Textilien ausgeweitet werden. Und darüber, das ist so die Idee, sollen gewisse Forschungsvorhaben oder Initiativen gefördert werden, um eben Textilien länger im Kreislauf halten zu können. Am Ende, um den Textilmüll zu reduzieren, den du eingangs genannt hast, und das Ganze eben auch in die breite Gesellschaft zu bringen.
Das ist ein echtes, richtiges Unterfangen. Also so eine Art grünen Punkt für Textilien einzuführen, das stelle ich mir ja noch relativ einfach vor, denn es ist ja sowieso schon Usus, dass man Klamotten nicht in den Hausmüll schmeißt, sondern in den Klamottenberg bringt. Aber jetzt so Verhaltensänderungen wie Wegwerftextilien vielleicht nicht zu nutzen und nach einmal, zweimal, dreimal Tragen wegzuwerfen, weil sich dann die Mode eh schon wieder 5-mal geändert hat und ich das eh langweilig finde, sondern mir Gedanken zu machen, was gefällt mir auch nächstes Jahr noch. Ich glaube, je nachdem, auf welche Art von persönlicher Philosophie man da so trifft, ist das wirklich eine echte Herausforderung, da ranzukommen.
Absolut. Und da stellt sich die Frage, wie wir da im Bereich Normung aktiv werden können. Wir können eine Art Leitfaden erarbeiten, informativ, um die VerbraucherInnen bei Kaufentscheidungen auch zu unterstützen. Wir haben ja auch den DIN-Verbraucherrat, der in dieser Richtung auch aktiv ist.
Das ist ja auch immer wieder ganz wichtig, sich vor Augen zu halten. Also zum einen, so richtig mit Verboten klappt sowieso ganz wenig. Deswegen versucht man immer, Verbieten zu vermeiden. Und zum anderen, die Normung ist sowieso ein freiwilliger Ort. Also die ist von Anfang bis Ende freiwillig. Es ist freiwillig, ob man sich beteiligt an der Erarbeitung. Es ist freiwillig, ob man die Dokumente hinterher gut findet und sich daran richten möchte. Es ist freiwillig, ob man die Produkte nach einer Norm ausrichtet. Normen können eine verpflichtende Komponente bekommen, wenn sie zum Beispiel CE-Kennzeichen relevant sind. Auch das hat Katja wunderbar beschrieben. Dann ist die Norm immer noch nicht verpflichtend, aber sie hilft einem sehr, Gesetze einzuhalten und dadurch ist es einfach sehr naheliegend, die Norm anzuwenden. Aber die Norm als Dokumentenart ist eine freiwillige Dokumentenart. Und gerade wenn wir von Privatverbrauchern, Verbraucherinnen sprechen, ist das ja noch viel freiwilliger. Also in dem Privatbereich will ich mit Normen ja idealerweise eigentlich gar nichts zu tun haben. Oder sagen wir mal so, ich will sie eigentlich gar nicht sehen. Sie sollen richtig schön im Hintergrund dafür sorgen, dass die Welt sicher ist und in Ordnung und mich nicht vergiftet und mich nicht verarscht und mich nicht behumpst. Und mich ansonsten muss ich mich nicht drum kümmern, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass die Aussagen auf den Produktbeschreibungen stimmen, dass die Kennzeichnungen stimmen, dass ich die Kennzeichnungen verstehe, dass ich weiß, was ich damit machen muss, dass ich irgendwo das gegenüberliegende Teil finde. Also wenn mir die Hose sagt, bitte bei 40 Grad waschen, dann vertraue ich darauf, dass mir auch meine Waschmaschine anbietet, hier 40 Grad. Das heißt, das passt irgendwie alles zusammen. Aber dass dafür jemand gesorgt hat und in deinem Fall, du beschreibst es ja gerade, es sind ja richtig viele verschiedene Gremien schon allein und in jedem Gremium sitzen ja auch richtig verschiedene Leute. Das interessiert mich ja eigentlich alles gar nicht als Verbraucherin.
Ja, absolut. Ich meine, warum sollte ich mir als Verbraucherin dann auch anschauen, wie werden die Möbel geprüft oder welche Anforderungen werden daran gestellt? Am Ende, wie du schon sagst, entsteht dadurch ein Vertrauen, dass die VerbraucherInnen das Label oder die Konformitätswertung, Zertifikat auf dem Produkt sehen.
Und dass das eine Aussage hat, ne? Nicht so wie bei diesen Bio-Labels, wo man denkt, ja, pff, super, hier gibt's 25 verschiedene Bio-Lebensmittel und ich weiß überhaupt nicht, was das soll.
Genau. Normen schaffen in diesem Zusammenhang Vertrauen, wo dann mal eine Anfrage kommt von extern, auch von Verbraucherinnen, ist im Rechtsstreit. Mhm. Ne, um dann auch zu fragen, okay, was steht denn da eigentlich genau in der Norm drin? Stimmt das, was der Hersteller mir gesagt hat und so weiter?
Kriegst du solche Beispiele im Zusammenhang mit Textilien? Also gibt es Rechtsstreit mit Klamotten?
Weniger, eher mit Möbeln. Und da geht es meistens um die Produktsicherheit.
Mhm. Der Kleiderschrank ist zusammengefallen, mein Kind hat sich verletzt. Darf das?
Das oder generell, also ich hatte Gott sei Dank noch nie den Fall, dass tatsächlich was passiert ist, sondern mehr, wo es auch darum geht, die Marktaufsicht hat gesagt, das entspricht nicht der Norm XY. Und manchmal, was natürlich nicht passieren soll, aber manchmal ist da ein gewisser Interpretationsspielraum. Und da ist die Frage, wie ist es denn dann eigentlich gemeint? Also klassische Auslegungsfragen, die uns gestellt werden. Und da unterstützen wir natürlich gerne.
Wahnsinn. Also wenn ihr jetzt bisher zugehört habt und denkt, Mensch, es gibt noch den und den Aspekt, der ist total wichtig und den habt ihr jetzt noch nicht genannt, dann könnt ihr euch bei uns melden, denn die Norm ist natürlich immer auch für Ideen offen, denn wir sind ja nicht diejenigen, die die Normen schreiben, wir sind auch nicht diejenigen, die die Themen vorgeben oder sagen, was irgendwie gemacht werden muss, sondern wir organisieren den Prozess. Und du, Dominik, bist ja gerade dran, diese Prozesse alle zu begleiten, teilweise neu aufzusetzen. Hast du Projekte, die demnächst beginnen, wo du jetzt ganz konkret sagen würdest, bei folgenden geplanten Dokumenten zu folgenden groben Inhalten finden die Sitzungen dann und dann statt und herzlich eingeladen jeder, der sich da berufen fühlt?
Ja, gerne. Also wer sich für den Bereich Zirkularität von Möbeln oder Textilien interessiert, kann mich sehr gerne kontaktieren. Im Bereich Textilien sind wir auch besonders auf der Suche nach Expertinnen aus dem Bereich Heimtextilien, aber auch Arbeitskleidung. Sonst sind wir da eigentlich schon ganz gut aufgestellt, aber alle sind willkommen. Man kann auch gerne mal als Gast an einer Sitzung teilnehmen und kann mich gerne kontaktieren.
Und dann kann man sich das Ganze anschauen, wie das von innen aussieht, kann die anderen kennenlernen, die da auch sitzen und die die Normen bisher erarbeitet haben und kann sagen, Mensch, ich bringe meine Expertise ein, das, was ich weiß, ist etwas anderes als das, was die anderen wissen. Das heißt, es ist echt eine Bereicherung. Es ist nicht dasselbe, was es eh schon dreimal gibt. Und dann kann man gemeinsam mit denen, die schon da sind, die Welt zu einem besseren Ort machen, indem man dafür sorgt, dass die Regularien, die den Markt formen, so sind, wie sie gut sein sollen.
Genau.
Cool, großartig. Herzlichen Dank für diese wunderbaren Beispiele, mit denen man sich so diese Frage, was bedeutet denn Zirkularität in der Normung, wie kann man durch Normung Zirkularität unterstützen? Was passiert jetzt mit so einer Normungsroadmap, die Alex uns vorgestellt hat, die das besser beleuchtet haben? Schön, dass du gekommen bist.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei DIN, Deutsches Institut Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.